Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Wenn Sie spontan folgende Frage beantworten müssten: Was macht den Menschen zu etwas Einzigartigem? Was wäre Ihre Antwort? Seine rationalen Fähigkeiten? Bestimmte psychische Voraussetzungen? Sein Todesbewusstsein? Das ist wahrscheinlich alles richtig, aber es gibt eine andere Fähigkeit, die uns Menschen heraushebt. Die Fähigkeit, Sprache zu erzeugen und verstehen zu können. Sprache ist das, was den Menschen ausmacht. Zwar schießt wahrscheinlich einigen von Ihnen an dieser Stelle durch den Kopf, dass auch andere Lebewesen miteinander kommunizieren können. Das stimmt auch. Aber Wörter zu lernen ist es nicht, was menschliche Sprache ausmacht. Es ist die Gabe, Wörter nach bestimmten Regeln zu kombinieren. Denn lose aneinandergereihte Wörter ergeben noch keine Sprache. Erst wenn sie nach einem festgelegten Regelwerk aneinandergefügt werden, ergeben sie eine Bedeutung. Menschenaffen sind hingegen nicht in der Lage, grammatikalische Regeln zu lernen, die jenen einer Sprache entsprechen. Und damit willkommen zum Umdenken zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Um unsere Sprache, um Sprachen allgemein soll es also heute gehen. Und ich widme mich diesem für uns Menschen offenbar so essentiellen Thema aus einem bestimmten Anlass. In wenigen Tagen ist wieder der Internationale Tag der Muttersprache, ein von der UNESCO ausgerufener Gedenktag zur, Zitat, Förderung sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit, Zitat Ende. Er wird seit dem Jahr 2000 jährlich am 21. Februar begangen. Ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Thema wieder einen kundigen und engagierten Gast, eine Professorin der Universität Münster, begrüßen darf. Wer ist mein Gast? Christine Dimroth hat an den Universitäten Marburg und FU Berlin Germanistik und Romanistik studiert. In Berlin hat sie auch 1998 im Fach Germanistik promoviert. Danach war sie bis 2010 am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik im niederländischen Nijmegen. Ab 2010 hat sie als Professorin für angewandte Sprachwissenschaft des Deutschen an der Universität Osnabrück gearbeitet. Seit 2013 ist sie nun mehr Professorin für germanistische Sprachwissenschaft an der Universität Münster. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen der Spracherwerb und die Mehrsprachigkeit. Sie ist im Übrigen auch Leiterin des gleichnamigen Zentrums hier an der Universität Münster. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für uns und für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Frau Dimroth.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu können.
Frau Dimroth, der Begriff Muttersprache, ich habe ihn gerade so ein bisschen hervorgehoben. Was bedeutet er? Was halten Sie von ihm, auch mit Blick auf die Tatsache, dass der Begriff Mutter in diesem Begriff ja offenkundig eine besondere Rolle spielt?
Ja, das tut er. Das spiegelt natürlich irgendwie wider, dass man seine Erstsprache, so wird die Muttersprache in der Sprachwissenschaft heutzutage nämlich typischerweise genannt, ja generell von seiner nahen sozialen Umgebung lernt als Kleinkind. Ja, und dazu gehört natürlich, wenn man so will, oft die Familie, aber natürlich muss man seine Erstsprache nicht von der Mutter lernen. Man kann ja adoptiert sein, man kann unter allen möglichen Bedingungen aufwachsen, man wird immer sozusagen als erste Sprache die Sprache lernen, die in der sozialen Umgebung zentral ist und dort gesprochen wird, die Sprache oder die Sprachen im Übrigen, denn das kann ja durchaus auch mehr als seine sein. In anderen Sprachen heißt das übrigens der laienlinguistische, der umgangssprachliche Begriff durchaus auch mal Vatersprache.
Ja? Das heißt rein...
Aber das gleiche Konzept, enge soziale Gruppe, Vater, ja, Mutter, Familie.
Das heißt, damit ist nicht ausgesagt, dass Mütter per se eine größere Bedeutung für die Sprachentwicklung der Kinder haben. Das können auch Väter sein.
Das können auch Väter sein, das können auch Nichtverwandte sein. Das sind die zentralen, engen Bezugspersonen, mit denen ein Kleinkind kommuniziert.
Sie haben gerade schon einen anderen Begriff erwähnt, auf den ich jetzt auch sofort kommen wollte, um am Anfang unseres Gesprächs die Begriffe auseinanderzuhalten und zu definieren, nämlich Erstsprache. Gibt es Unterschiede zwischen diesen Begriffen wie Herkunftssprache, Erstsprache und Muttersprache? Wenn ja, was sind die Unterschiede?
Erstsprache ist im Grunde genommen der fachsprachliche Begriff, der Versuch, irgendwie den Terminus Muttersprache durch einen etwas neutraleren Begriff zu ersetzen, nämlich einfach zu sagen, das ist die erste oder es sind die ersten Sprachen im Leben eines Menschen. Das ist einfach, das hat dann nichts damit zu tun, von wem man die gelernt hat, auch wenn das oft die Familie ist in der Realität. Das muss aber eben nicht sein, deswegen nennt man es so. Herkunftssprache hingegen ist tatsächlich ein Begriff, der noch gar nicht so lange sich so durchgesetzt hat, und damit bezeichnet man diejenige sprachliche Varietät, die Menschen sprechen, die beispielsweise durch Migration in ihrer sozialen Gruppe, in ihrer Familie eine Sprache sprechen, nämlich die dann typischerweise als Herkunftssprache bezeichnet wird, in dem Moment, wo die Mehrheitsgesellschaft eine andere Sprache spricht. Also wer hier beispielsweise zu Hause mit Polnisch oder Russisch, Türkisch aufwächst, da würde man dann oft sagen, okay, irgendwann wird Deutsch ist die Mehrheitssprache, das ist die Schulsprache, das ist diejenige Sprache, die sozusagen auch eine wichtige Rolle in der Sozialisation dann übernimmt und vielleicht eine immer wichtigere. Und die Herkunftssprache ist die Familiensprache, die mitgebrachte Sprache.
Das wäre dann also zum Beispiel das Türkische oder das Russische, dann, was Sie gerade erwähnt haben.
Und was man damit typischerweise auch assoziiert, ist eben, dass es beispielsweise nicht die Schul- oder Bildungssprache ist. Meine eigenen Kinder zum Beispiel sprechen Polnisch als Herkunftssprache, weil wir eine mehrsprachige Familie sind. Die können Polnisch auch in Normaltempo sprechen und verstehen, aber in erster Linie ein alltagssprachliches Polnisch, und sie können zum Beispiel nicht gut lesen und schreiben, weil sie das nie gelernt haben.
Mhm. Kommen wir auch zu Beginn dieses Gesprächs, Frau Dürrmuth, nochmal auf den eigentlichen Anlass zurück. Ich habe schon gesagt, Tag der Muttersprache. Ich will daran erinnern, dass am 21. Februar 1952 und den folgenden Tagen damals im damaligen Pakistan Menschen demonstriert haben, deren Muttersprache Bengalisch ist. Sie protestierten damals gegen die im Vormonat getroffene Entscheidung, Urdu zur alleinigen Amtssprache zu erklären. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei, habe ich gelesen, gab es damals sogar einige Tote. Das heißt, man sieht daran, das hat offensichtlich die Menschen wirklich umgetrieben, es hat sie sehr stark polarisiert. War das immer schon so, dass Sprache dermaßen Emotionen auslösen kann?
Davon würde ich mal ausgehen, wie weit die historischen Dokumente zurückreichen, die man belastbar darüber hat, das ist so eine Frage, aber es ist jedenfalls immer noch so. Es ist ja bis heute so, wenn Sie die Berichterstattung lesen über kriegerische Auseinandersetzungen, über Konflikte in allen Teilen dieser Welt. Sprache wird sehr oft erwähnt, das spielt sehr oft eine zentrale Rolle, wenn man irgendwie über Zugehörigkeiten und Zugehörigkeitsgefühle verhandelt. Und das ist eben etwas, was uns tatsächlich irgendwie sehr, sehr nahe ist und nicht immer reflektiert und nicht immer ja, aus der Distanz betrachtet, aber eben doch einen erheblichen Teil dessen ausmacht, was wir so gemeinhin mit Identität bezeichnen.
Wir können uns heute natürlich nicht um die ganze Welt kümmern in dieser Hinsicht und das für alle Regionen dieser Welt abklopfen sozusagen. Aber was würden Sie sagen, ist das überall auf der Welt so? Oder also ist Sprache überall ein maßgeblicher Anteil menschlicher Identität, gleich ob es in Asien, in Afrika, in den USA oder auch hier ist, in Europa?
Ich würde schon annehmen, dass es in gewisser Weise damit zu tun hat, wie sehr man die Koexistenz mehrerer Sprachen in seiner sozialen Umgebung als normal kennenlernt. Das soll nicht ausschließen, dass einem trotzdem die Erstsprache oder die Erstsprachen in bestimmter Art und Weise besonders nahe sind. Aber wenn man ja, die Koexistenz, das nebeneinander Existieren verschiedener Sprachen als etwas sehr Normales empfindet, was eben in Europa, in vielen europäischen Nationalstaaten nicht so sehr der Fall ist, weil man ja versucht hat, gleichzusetzen sozusagen Sprache und Nation lange Zeit, während man in anderen Teilen der Welt damit viel, viel einfacher oder viel, ja, das als viel normaler empfindet. Man muss, vielleicht hilft das, sich klarzumachen, wir haben ungefähr knapp 200 Staaten auf diesem Planeten, aber circa 7000 Sprachen, je nachdem, wie man zählen möchte. Ob das nun ganz genau stimmt, sei dahingestellt, aber die Relation allein macht ja klar, dass es in den allermeisten Ländern offensichtlich mehr als eine Sprache gibt.
Deutlich mehr als eine
Muss
Sprache.
Muss wohl so sein. Und insofern würde ich schon annehmen, dass wenn man das als ganz normal kennenlernt, dass man, wenn man in einer solchen Umgebung aufwächst und das eben gar nicht als etwas Besonderes, sondern als den Normalfall erlebt, dass man dann vielleicht auch etwas großzügiger und entspannter mit solchen Fragen umgehen kann.
Hat Sprache aber auch eine, oder kann Sprache auch eine politische Komponente haben? Ich denke beispielsweise an Konflikte auch in Europa, die gar nicht so weit weg liegen. Ich denke an das Baskische, ich denke an das Katalanische, wo sicherlich nicht nur die Sprache umkämpft ist im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wo es auch um politische Autonomie geht und so weiter. Aber die Sprache scheint da doch auch immer ein wichtiger Bestandteil dieses Kampfes zu sein. Oder machen Sie da andere Beobachtungen?
Ich würde jedenfalls sagen, sie ist ein wichtiges Argument oder sie ist gut zu einem Argument zu machen. Ja? Denn letztlich sagen die, also aus sprachwissenschaftlicher Sicht, deswegen habe ich vorhin gesagt, 7000 Sprachen, naja, je nachdem, wie man zählen will, ja, ist so etwas wie die Abgrenzung zwischen Sprache und Dialekt gar nicht so einfach. In bestimmter Hinsicht ist das eine politische Entscheidung, was man als Dialekt einer übergeordneten Sprache zählen will und was man als einzelne Sprache zählen will.
Wie würden Sie es denn als Sprachwissenschaftlerin definieren? Wann wird ein Dialekt eine Sprache oder wo gibt es eine trennscharfe Linie oder würden Sie sagen, nein, die gibt es auch gar nicht?
Eigentlich gibt es die auch gar nicht. Also natürlich gibt es große Unterschiede zwischen bestimmten, ja, was wir Sprachen nennen. Manche Sprachwissenschaftler gehen so weit zu sagen, das sind named languages, sogenannte Sprachen. Das ist eigentlich ein Konstrukt, über das man diskutieren kann, ja. Jedenfalls, ein berühmter Sprachwissenschaftler hat mal gesagt, eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und einer militärischen Macht oder einer politischen Macht, die sagt, das ist eine Sprache, das hier ist kein Dialekt einer anderen Sprache. Das hat nichts
Das trifft ja beispielsweise auf das Sächsische nicht zu.
Das trifft auf das Sächsische nicht zu.
Die haben keine Armee, Gott sei Dank, würde ich sagen. Aber da würden Sie schon sagen, das ist eindeutig ein Dialekt, genauso auch wie das Bayerische oder das, wie auch immer.
Genau, aber wenn es jetzt eine bayerische Unabhängigkeitsbewegung so stark machen würde, dass sie sagen würden, das Bayerische ist... wir zählen jetzt Eigenschaften auf, in denen sich das Bayerische
vom Standard unterscheidet. Also wenn der Freistaat Bayern mal ernst macht.
Der Freistaat ist nicht nur, wir wollen uns jetzt unabhängig machen, dann kann man es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Sprachargument dann stark gemacht würde. Ja? Zu sagen, das Bayerische war ja schon immer doch deutlich anders als das Standarddeutsche und so weiter.
Ja, auf das Thema kommen wir nachher noch zu sprechen, Frau Dimroth, auch mit Blick auf das Plattdeutsche. Da würde mich auch Ihre Einschätzung nochmal interessieren. Ich habe mal aus eigener Anschauung kennengelernt, diesen riesigen Dolmetscher- und Übersetzungsapparat in der Europäischen Union in Brüssel, wo man auch das Gefühl hatte, das lässt sich die EU Milliarden kosten pro Jahr. Da muss ja eine bestimmte Bedeutung hinterstecken, dass man so viel Geld investiert, um die verschiedenen Amtssprachen in der EU am Leben zu erhalten, zu pflegen, wie auch immer. Ist das auch diese politische Komponente? Ist das auch das Aufeinanderzugehen auf die Bürger, wo man sagt, wir wissen eure Sprachidentität zu schätzen und wir wollen sie auch hochhalten?
Das würde ich so interpretieren, ja. Durchaus. Also die Wertschätzung sozusagen der sprachlichen Vielfalt, auch der eigenen sprachlichen Kultur, all dessen, was sich in einer bestimmten Sprache ausdrückt, das ist da drin natürlich wiedergespiegelt. Und dann vielleicht auch ganz praktisch die Tatsache, dass man sich natürlich meistens in der Sprache, die man als erste gelernt hat, oder besonders gut ausdrücken kann, sich dort besonders wohlfühlt, sich dort... Und wenn man politische Dinge durchsetzen will, wenn man Parlamentsdebatten bestehen will und so weiter, dann kann das natürlich von Vorteil sein. Da kann es zu einer gewissen Schieflage kommen, sozusagen, wenn die eine Gruppe immer in ihrer Erstsprache agieren kann und die andere in einer unter Umständen später gelernten Fremdsprache, in der man sich nicht so sicher fühlt.
Ich hatte auch immer den Eindruck, dass auch dahinter steckt, dass die EU, die ja immer auch um Akzeptanz kämpft in gewisser Weise, es vermeiden will. Ich habe immer das Beispiel genannt, dass ein portugiesischer Landwirt seine Förderanträge auf Französisch ausfüllen muss oder auf Englisch, wo der wahrscheinlich verzweifeln würde und auch das Gefühl hätte, möglicherweise übers Ohr gehauen zu werden. Also auch dieses eines Entgegenkommen, ein Entgegenkommen, mit dem man um Akzeptanz auch wirbt. Also Sprache auch als Mittel von politischer und auch kultureller Akzeptanz.
Ja, das würde ich denken, dass das sicherlich mit dahinter steht. Das ist wahr. Man kann sich natürlich fragen, also wenn man jetzt an solche Anträge oder Formblätter oder so etwas denkt, bis zu welchem Grad das immer gelingt, sozusagen. Da mögen dann andere Hürden irgendwie auch sprachlicher Natur eine Rolle spielen. Ich kann natürlich auch ein deutsches Formblatt meiner Steuerbehörde, obwohl das meine Erstsprache ist, irgendwie zum Verzweifeln finden und denken, ich werde hier übers Ohr gehauen, weil es schwer zu verstehen ist. Aber sicher, die Grundidee wird diese sein, ja,
genau. Schauen wir uns mal, Frau Demuth, die Ausgangslage in Deutschland an. Wenn ich die Statistiken richtig gelesen habe, spricht jeder Deutsche durchschnittlich 2,3 Sprachen. Wenig überraschend ist, Englisch ist dabei die am weitesten verbreitete Fremdsprache. 68% der Deutschen sprechen demnach Englisch, 17,3% Französisch, 9,6% Spanisch und es folgen die Sprachen Russisch, Italienisch, Türkisch, Polnisch, Arabisch und Niederländisch. Was lesen Sie aus diesen Daten und Fakten heraus? Das klingt ja, als ich das so las, habe ich gedacht, Donnerwetter, ist ja doch ein sehr mehrsprachiges Volk hier. Fremdsprache ist jetzt nicht unbedingt etwas, was uns Deutschen hier so völlig fremd ist. Oder interpretieren Sie diese Zahlen irgendwie anders? Was lesen Sie daraus?
Naja, also das sind ja hier zum Teil Schulfremdsprachen. So. Und natürlich ist die Frage, was man misst, wenn man sagt, jemand spricht die. Also jedenfalls haben wir die auf dem Papier gelernt und so weiter, wie sehr wir die tatsächlich in unserem Alltag verwenden, wie gut wir die sprechen, ob das mehr rezeptive oder produktive Kenntnisse sind und so weiter, das ist ja damit überhaupt nicht ausgesagt. Aber dass die Leute, die in diesem Land leben, ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht, sehr mehrsprachig oder vielsprachig sind, das ist ja, da braucht man ja nur mal in den Bus zu steigen, selbst in Münster kann man das tun, dann wird einem das sofort klar. Also das ist so, ja. Hier werden viele Sprachen gesprochen.
Andererseits habe ich auch mal selber die Erfahrung gemacht, dass beispielsweise in den Niederlanden oder auch in Luxemburg 3 oder 4 Sprachen irgendwie völlig normal sind, was bei uns vielleicht 2 bis 3 Sprachen sind. Also es scheint auch Länder zu geben, die uns auch sehr nahe liegen, auch geografisch, die aus welchen Gründen auch immer noch mehrsprachiger sind als wir, wo Vielsprachigkeit ein noch selbstverständlicherer Bestandteil des Alltags ist.
Da denken Sie jetzt auch wieder sozusagen an die Fremdsprachenkenntnisse der Bevölkerung. Ja, das ist natürlich etwas, was auch unter dem Eindruck politischer Veränderungen gegebenenfalls mal in die eine und die andere Richtung geht. Man sieht gerade in den Niederlanden im Moment, dass die Unterstützung für beispielsweise fremdsprachige philologische Einrichtungen an den Universitäten extrem zurückgedreht wird und so weiter. Das ist eine politische Entscheidung, wie wichtig man das findet. Und dann hat das natürlich schon auch damit zu tun, wie sehr beispielsweise relativ kleine Länder wie die Niederlande und Luxemburg sich darauf verlassen können, dass andere ihre Sprachen als Fremdsprachen lernen. Also Niederländisch zum Beispiel wird in ein paar Grenzregionen hier in der Tat in Deutschland als Fremdsprache gelernt, aber das ist es auch, also als Schulfremdsprache angeboten. Ja. Da hat das Deutsche eine andere Tradition, die vielleicht nicht mehr ganz der Wunschrealität oder wo die Realität nicht mehr ganz dem Traum entspricht. Das Deutsche wird auch weniger als Fremdsprache gelernt heutzutage, als es vielleicht früher mal der Fall war. Aber das ist natürlich doch nicht vergleichbar mit dem Niederländischen zum Beispiel.
Ist das tatsächlich so? Das ist ein guter Punkt, dass das Deutsche in seiner Bedeutung als Fremdsprache in anderen Ländern abgenommen hat? Also wird weniger Deutsch gesprochen?
Ich denke, Englisch als Lingua Franca ist einfach der Winner.
Überragt alles.
Überragt alles. Das drängt alle anderen Fremdsprachen etwas zurück. Und das Deutsche hat eben auch, ja, als Fachsprache, gerade beispielsweise in den Ingenieurwissenschaften und so weiter, lange Zeit ist das mitgesegelt sozusagen mit dem Ruf dieser wissenschaftlichen Expertise, die man dann im Deutschen in Lehrbüchern und so weiter irgendwie unterrichtet hat. Das ist eben auch alles jetzt Englisch und unter dem Einfluss des Englischen geht nicht nur das Deutsche als Fremdsprache zahlenmäßig zurück.
Ja. Wir haben jetzt ein paar Zahlen gehört oder ich habe ein paar Zahlen genannt und Sie haben schon gesagt, naja, man muss dann schon genauer hingucken, ob man das aktiv nutzt, diese Sprache, oder nur passiv. Wozu? Was würden Sie denn sagen, wozu nutzt uns sprachliche Vielfalt etwas? Das kann ja kein Selbstzweck sein. Ich lerne jetzt mal alle Vokabeln, dann bin ich stolz, dass ich 2, 3 Sprachen irgendwie passiv beherrsche. Wo ist der Nutzen? Also wie können wir auch diese Vielsprachigkeit am sinnvollsten einsetzen?
Also sie ist ja erstmal in vielen Konstellationen gegeben. So, Kinder lernen beispielsweise aufgrund der Situation, in der sie aufwachsen, mehr als eine Sprache. Das muss man gar nicht irgendwie inszenieren oder so etwas, sondern Mehrsprachigkeit ist ja etwas, was in ganz vielen Konstellationen einfach Realität ist. Es passiert. Ja? Und es sind dann zunächst mal aus der Perspektive eines Kindes, das beispielsweise mit mehreren Sprachen aufwächst, natürlich Geschenke, die man mitnehmen kann, wenn man weiß, wie aufwendig es ist, in einem späteren Lebensalter nochmal eine neue Sprache zu lernen. Das kostet einem im Kindesalter zunächst mal nichts. Das kann man einfach mitnehmen. Und ob das diese Frage nach dem Nutzen, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Natürlich, Englisch ist irgendwie als Lingua Franca, als globale Lingua Franca nützlich, so wie die Welt im Moment aufgestellt ist. Das sollte man können, sonst kann man an ganz vielen Diskursen nicht teilhaben. Passiv, aber auch möglichst aktiv.
Also das kennt wahrscheinlich jeder, der reist, dass wenn man im Englisch mal überall durchkommt. Ich schätze mal, auch in der Wirtschaft ist das Englische eine wichtige Sprache. Sie sind Wissenschaftlerin, ich vermute, dass das auch da für Sie in Anführungsstrichen die Heimatsprache
so ist,
oder?
Ja, genau. Also alles, was internationaler Austausch ist, läuft, oder ganz vieles davon läuft über Englisch. Und deswegen ist das natürlich sofort einleuchtend, irgendwie, dass das eine nützliche Sache ist, das gut zu kennen. Aber gleichzeitig sprechen die Menschen natürlich nicht nur Englisch. Und jetzt zu sagen, okay, wir können ja alle Englisch sprechen, wir schaffen einfach alle anderen Sprachen ab, das wäre doch sehr nützlich, wenn wir irgendwie diese eine Sprache hätten und keine anderen mehr. Sie haben vorhin selber darauf verwiesen, sozusagen auf den Ursprung dieses Tages der Muttersprache. Es geht dabei eben nicht nur um diese utilitaristische Sichtweise, sondern mit jeder Sprache stirbt natürlich auch oder würde man verzichten sozusagen auf etwas, ein ganz eigenes, von vielen Menschen typischerweise über viele Jahrhunderte geschaffenes Wissen. Nicht nur das kulturelle Wissen, was da drin steckt, sondern eben auch das Wissen um ein bestimmtes sprachliches System, das grammatische Wissen, das lexikalische Wissen. Jede Sprache hat ihre Besonderheiten, jede Sprache ist ja auch das Medium sozusagen, über das Kinder die Welt kennenlernen, die Welt kategorisieren lernen und so weiter. Sie sind nie vollkommen deckungsgleich. Die Portionen, die bestimmten Kategorien in der Welt, die wir bilden und so weiter, die bilden wir durch unsere und mit der Hilfe unserer Erstsprachen. Das alles würde man verlieren. Das ist schon eine Errungenschaft, die wir ja alle zusammen sozusagen gebaut haben und erschaffen haben. Niemand hat uns diese Sprachen gegeben. Wir haben sie ja selber gemacht und entwickeln sie immer weiter und passen sie an unsere kommunikativen Bedürfnisse und so weiter. Das findet statt und das würde man abschneiden. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie immens dieser Verlust wäre.
Sie sagten gerade schon, Kindern scheint es irgendwie zuzufliegen, Sprache zu lernen. Uns Erwachsenen fällt das nachher irgendwie wesentlich schwerer. Warum ist das eigentlich so?
Das ist eigentlich eine der wirklich umstrittenen und spannenden Fragen in diesem Bereich. So richtig genau verstanden ist das bis heute nicht. Es gibt eigentlich widerstreitende Ansichten darüber, welche der Faktoren besonders relevant sind. Klar, man kann beobachten, Kinder lernen tatsächlich ihre Erstsprache oder auch wenn es zwei oder drei Sprachen sind, irgendwie auf eine Art, die man beschreiben kann mit, es fliegt ihnen zu. Gleichzeitig haben sie natürlich in ihren ersten Lebensjahren, beschäftigen sich eigentlich hauptsächlich sozusagen mit dem Lernen von allen möglichen sozialen Fähigkeiten, ja, auch körperlichen und motorischen und so weiter, die sie in ihrer Umgebung antreffen. Das ist ihr Haupttagesgeschäft sozusagen. Also so irre schnell geht es vielleicht doch nicht, wenn man sich das mal überlegt. Wir können das schwer nachbauen als Erwachsene, aber wenn man mal sich vorstellt, man müsste nichts arbeiten, man würde gefüttert und behütet und so weiter, man müsste eigentlich tagsüber nichts weiter tun, als beispielsweise lernen, so zu sprechen wie die Leute um einen rum.
Also viel dann zuhören.
Viel interagieren nachmachen. Und auch selbst wenn man irgendwie nur ganz unvollständige Äußerungen erstmal produziert oder nur einzelne Wörter oder so etwas, würde das mit großem Applaus aufgenommen und man würde ermutigt und das würde wiederholt und es würden einem Dinge gezeigt und so weiter. Vielleicht wären wir unter solchen Lernbedingungen auch gar nicht so viel schlechter als Kinder. Das ist mal so die eine Frage. Die haben einfach auch echt gute Lernbedingungen. Ja, typischerweise. Okay. Viel Sprachkontakt.
Wobei das jetzt kein Plädoyer dafür ist, dass Leute, die eine fremde Sprache lernen wollen, kündigen sollten und einfach nur zuhören.
Ja, weiß ich nicht.
Aber man braucht schon viel Zeit.
Wenn man sich leisten kann.
Wenn man sich leisten könnte, wäre das zumindest eine gute Bedingung.
Wäre zumindest mal ein sehr gutes Experiment, das mal auszuprobieren, sozusagen, wie viel besser das dann vielleicht funktionieren würde. Das andere ist, Kinder sind, die haben halt noch keine Sprache davor. Also sie fangen eben an, ihren Spracherwerb, ohne dass da schon eine automatisierte, lange gesprochene, tief verwurzelte, geübte Sprache im Hintergrund ist. Mhm. Und alles, was sie, oder alles Mögliche, was sie über ihre soziale Umgebung lernen, lernen sie eben durch und mit Sprache. Und die begrifflichen Unterscheidungen und so weiter, die sie kennenlernen, die müssen nicht andere überschreiben oder mit anderen konkurrieren. Das sind einfach die Ersten. Und die machen sich Platz und die, ja, die haben es vielleicht ein bisschen leichter, als wenn wir später im Leben sozusagen schon ein oder mehrere gut etablierte Systeme dieser Art haben und neue dazukommen und in Konkurrenz geraten.
Wahrscheinlich kennen das auch viele von denjenigen, die uns jetzt zuhören, dass man manchmal so sagt, das Lernen dieser Sprache fällt mir relativ leicht. Diese Sprache, mein Gott, ist die kompliziert. Viele sagen ja auch über das Deutsche, mein Gott, ist das eine Sprache mit 1000 Ausnahmen und so weiter. Ist das auch Ihre Beobachtung? Gibt es Sprachen, die leichter zu lernen sind als andere? Oder ist das eigentlich immer eine individuelle Einschätzung? Dem einen fällt das Französische leicht, dem anderen wiederum nicht. Der eine ist verzweifelt am Finnischen, während der Dritte sagt, das Finnische finde ich wiederum ganz easy. Also ist das eine individuelle Wahrnehmung oder gibt es wirklich leichter zu lernende Sprachen und schwieriger zu lernende Sprachen?
Jedenfalls spielt der Abstand zwischen den Sprachen, die man schon kann, insbesondere der Erstsprache und weiteren gelernten Sprachen, neuen Sprachen, eine Rolle. Ja, wenn ich als Deutschsprecherin Niederländisch lerne, habe ich einen leichteren Zugang, weil ich vieles sowieso schon irgendwie erraten kann, weil die Grammatik sehr, sehr ähnlich ist und so weiter, als wenn ich Finnisch lerne. Das spielt sicherlich eine Rolle.
Es gibt ja auch große grammatische Unterschiede, orthografische Unterschiede. Beim Finnischen ist mir immer aufgefallen, dass es sehr viel weniger Vokale gibt beispielsweise. Also das fiel mir schon schwer, überhaupt nur ein Wort zu erkennen. Also allein deswegen. Aber das ist dann tatsächlich die fehlende Nähe zu meiner Erstsprache.
Ein Wort zu erkennen ist ja eh etwas, was gar nicht so einfach ist. Also wenn man überlegt, was wir zur Verfügung haben sozusagen, wenn wir den Spracherwerb absolvieren, der uns am besten gelingt, nämlich den der Erstsprache, dann können wir nicht lesen und schreiben. Dann müssen wir Wörter erkennen in einem uns umgebenden kontinuierlichen Redefluss. Und wenn Sie mal kurz darauf achten, wie ich jetzt mit Ihnen spreche, werden Sie merken, da sind keine Pausen zwischen den Wörtern. Dass Sie Pausen hören, liegt daran, dass Sie Deutsch können, genauso wie ich. Und dass Sie Worte segmentieren können und ganz genau wissen, da hört eins auf und da fängt eins an. Wenn Sie einen Radiosender auf Finnisch anmachen und Sie können kein Finnisch, dann werden Sie große Schwierigkeiten haben zu sagen, wo ein Wort anfängt und eines aufhört. Das sind alles Dinge, die wir mit unserem Erstspracherwerb sozusagen erwerben und die wir unter Umständen neu lernen müssen, wenn wir eine weitere Sprache lernen. Wenn wir aber beispielsweise über das Schriftsystem so etwas vorsegmentiert kriegen, ist es natürlich wieder etwas einfacher, so einen Zugang zu finden. Aber der Unterschied zwischen die Entfernung, die typologische, wie wir sagen, zwischen der Erstsprache und neuen Sprache spielt durchaus
eine große Rolle. Das werden auch viele kennen, dass zumindest zu meiner Schulzeit und auch danach viele immer gesagt haben, Sprachen lagen mir. Während die andere Fraktion sagte, nee, das lag mir gar nicht, mir lagen eher so die Naturwissenschaften. Das schienen so Lager zu sein, die sich wirklich gegeneinander abgegrenzt haben. Wie beurteilen Sie das? Ist das Unsinn oder gibt's das tatsächlich, dass das einem das andere liegt, das andere sehr fern ist?
Ja, man fragt sich, welche Rolle sowas wie Talent beim Sprachenlernen spricht. Das Interessante ist natürlich, bei Kindern ist es egal. Also wir brauchen kein besonderes Talent.
Die haben alle das gleiche Talent.
Naja, wir lernen alle unsere Erstsprachen, wenn wir gesund sind und gut hören und so weiter, lernen wir unsere Erstsprachen alle so weit, dass wir uns von unserer sozialen Umgebung nicht mehr unterscheiden. Egal, ob wir talentiert sind oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Das schaffen alle Kinder. Ja? Wo wir an solche Fragen kommen, nach Talent und so weiter, ist der relativ künstliche schulische Fremdsprachenunterricht, wo wir 2 oder 3 Unterrichtsstunden pro Woche haben, wo uns jemand einen vorgefertigten sprachlichen Input präsentiert, wo wir explizit in Grammatikregeln unterwiesen werden, wo wir Wörter, Verzeichnisse, Vokabelhefte und so weiter führen müssen, wo wir Wörter übersetzen und so weiter. Das ist ja im Vergleich zu dem, für das wir unser Sprachvermögen eigentlich gemacht ist, nämlich dem ungesteuerten Lernen wie ein Kleinkind durch Kommunikation. Davon ist das sehr weit entfernt und da mag Talent durchaus eine Rolle spielen, genauso wie Motivation und so weiter. Auch beim Erstspracherwerb egal. Es ist nie berichtet worden von Kindern, die sagen, nee, also die Sprache, die ihr hier alle sprecht, die gefällt mir nicht und da bin ich nicht motiviert, ich will was anderes. Das kommt nicht vor. Wir wachsen da rein, durch soziale Kräfte angetrieben, so zu werden und ein Teil der Gruppe zu werden, die uns umgibt. Und das ist ja beim Fremdsprachenerwerb und auch wenn wir als Erwachsene oder ältere Sprecher neue Sprachen lernen, total anders. Wir haben ja dann sozusagen schon so eine sprachliche Heimat.
Viele Sprachwissenschaftler, habe ich zumindest so gefunden, Frau Demroth, sind sich darin einig, dass sich die Förderung der Muttersprache positiv auswirkt auf die Fähigkeit des Kindes, weitere Sprachen zu lernen. Ist das tatsächlich Konsens?
Nein, ich würde sagen, das ist nicht unbedingt Konsens. Also diese Idee, die man mal hatte, dass es so etwas gibt wie, ja, man hat mal gesprochen von der doppelten Halbsprachigkeit oder so etwas, ja. Da ist genau diese Idee dahinter der Herkunftssprachen beispielsweise. Man gesagt hat, na ja, jemand, der jetzt irgendwie zu Hause Türkisch spricht und dann in der Schule hierzulande zum Beispiel Deutsch dazulernt, die Kinder können ja eigentlich gar nicht richtig Türkisch. Warum hat man das angenommen? Natürlich können die können so Türkisch, wie ihre soziale Umgebung sozusagen spricht, und sie können so Türkisch, wie sie es brauchen, für ihre kommunikativen Bedürfnisse irgendwie zu erfüllen. Ja? Zu der ganz normalen Sprachigkeit des Menschen gehört es dazu, dass wir typischerweise ein oder vielleicht mehrere Sprachen, die wir als Kinder lernen, so weit vorantreiben, dass wir tatsächlich sozial unauffällig und sprachlich verhalten können. Es ist aber genauso typisch, dass wir bestimmte andere Sprachen nur bis zu einem gewissen Grad lernen. Mein Englisch und mein Französisch und mein Polnisch und was weiß ich, ist auch sofort durch jeden Muttersprachler als nicht muttersprachlich zu erkennen. Als erwachsene Sprecherin ist mir das aber unter Umständen gar nicht mehr so wichtig, von den anderen als Muttersprachlerin irgendwie wahrgenommen zu werden. Ja, wenn ich Spionin werden will, dann sollte ich darauf achten, dass mir das irgendwie gelingt. Aber das wollen die meisten Leute ja gar nicht. Ich will kommunizieren, ich will, dass ich gut verstanden werde und gut verstehe und so weiter. Ob man an meinem Akzent beispielsweise oder bestimmten Fehlern und Abweichungen merkt, dass Polnisch nicht meine Muttersprache ist, das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so tragisch sozusagen. Und das spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle dabei. Ja. Es ist ganz normal, dass wir nicht alle Sprachen, die wir lernen, so sprechen, dass wir sozial unauffällig sind. Und das ist einfach auch, dass wir Sprachen wieder vergessen, dass wir manchmal sogar etwas wieder abbauen, was wir gar nicht mehr nutzen und so weiter, ist eigentlich die völlig normale Sprachigkeit des Menschen. Das gehört zu unserem Sprachvermögen, alles dazu.
Die ich zum Teil ganz traurig finde, weil ich habe ein paar Jahre in Brüssel gelebt, habe da ganz gut mein Französisch aufgebessert. Man merkt aber, wie schnell es wieder in den Keller geht, wenn man erst mal 2-3 Jahre wieder in Deutschland ist. Und das finde ich dann so schade, dass man sich was aufgebaut hat über Jahre, was dann gefühlt binnen Wochen alles wieder kaputt geht, in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich kann man das nur auffallen, indem man weiter diese Sprache auch aktiv pflegt, oder?
Ja, manchmal irrt man sich vielleicht auch darüber. Also das ist ja immer die Frage, ob man tatsächlich irgendwie was gelöscht, was tatsächlich vergessen hat, oder ob nur der Zugang zu bestimmten kognitiven Ressourcen, die man eigentlich noch hat, etwas ungeübt wird und etwas verschüttet ist. Und wenn Sie jetzt ein paar Wochen wieder Französisch sprechen würden, würde sicherlich jedenfalls dieses Zugangsproblem sich weitgehend wieder lösen und man kann dann am Ende doch noch mehr reproduzieren, als man so denkt.
Das vielleicht. Ist nett, dass Sie mir Hoffnung machen. Frau Demuth, mit Blick auf Kinder und Vielsprachigkeit. Ab und zu lese ich mal in der Zeitung, dass immer wieder darüber debattiert wird, wie sinnvoll es ist, möglichst früh mit dem Englischen anzufangen. Die einen sagen, Grundschule, das ist ja wohl das Minimum. Die anderen sagen, nein, nein, wir müssen viel früher anfangen. Wir sollten schon in den Kitas mit Englisch starten. Wie schätzen Sie diese Debatte ein? Was geht Ihnen als Sprachwissenschaftlerin dabei durch den Kopf, wenn Sie das so lesen? Und was ist Ihre Haltung auch dazu?
Also die Art und Weise, in der Kinder uns Erwachsene als Sprachenlerner im Regen stehen lassen, ist eine, die man nicht mit 2 Stunden Englisch im Kindergarten irgendwie simulieren kann. Kinder sind super gute Sprachlerner, wenn es darum geht, eben mit ganz viel Input, mit ganz viel Zugang zu der Umgebungssprache, die sie lernen wollen, irgendwie aufzuwachsen. Ja? Das können wir in einer mehrsprachigen Kita vielleicht hinkriegen oder simulieren. Da ja, würde ich durchaus sagen, das ist eine sinnvolle Angelegenheit. Mit 2 Stunden Englisch pro Woche kann man das aber nicht. Das ist nicht die Art von Sprachenlernen, in der Kinder so besonders gut sind. Da zapft man ihre besonderen Ressourcen eigentlich nicht so besonders gut an. Und es gibt tatsächlich auch eine ganze Reihe so internationaler Studien dazu, gerade in Schulsystemen, wo man es umgestellt hat. Ja, wo man beispielsweise Englisch von dem Beginn der Sekundarstufe runtergezogen hat in die Grundschule. Da hat man ja dann sozusagen wie so einen Laborfall und kann mehrere Kohorten in ihrem Spracherwerb begleiten und vergleichen letztlich. Und da zeigt sich eigentlich, dass bei diesem typischen Schulunterricht im Grunde genommen diejenigen, die zu Beginn der Sekundarschule anfangen, also spätestens in der 7. oder 8. Klasse unterscheiden die sich nicht mehr von denen, die in der Grundschule auch schon Englisch hatten. Wenn überhaupt, dann sind die, die etwas später angefangen haben, noch motivierter. Ja? Also dieses ist also eigentlich etwas, was man ganz gut vergleichen kann. Und im Grunde genommen ist überall da, wo ich jetzt so Studien kenne, das Ergebnis, das bringt es nicht.
Das heißt, in gewisser Weise, wenn ich das jetzt etwas flapsig zusammenfassen müsste, würde ich sagen, das klingt ja wie so eine Scheindebatte, die da geführt wird, oder?
Ja, also die Frage ist ja immer, mit was will man die Schulzeit füllen sozusagen? Was lohnt sich? Natürlich konkurrieren da verschiedene Fächer und Vorstellungen
und so weiter. Denn ich meine, die Absicht, die dahinter steht, ist ja nachvollziehbar und auch, finde ich, vernünftig, dass man sagt, Mensch, das Englische, Lingua Franca, immer mehr auf dem Vormarsch. Die Kinder lernen das besonders leicht, dann bringen wir sie doch möglichst schnell mit ihnen und möglichst früh in Kontakt. Also die Gedankengänge, die dahinter stehen, sind ja erstmal nachvollziehbar. Wenn ich Sie jetzt aber richtig verstehe, ist das nur so ein minimales Anzapfen ihrer Kapazitäten?
Würde ich schon so sehen, ja. Weil die Art und Weise, wie Kinder eben, wenn man deren besondere Sprachlernmöglichkeiten nutzbar machen will sozusagen, dann müsste man sie mit deutlich mehr Sprachkontakt irgendwie versorgen. Und ja, gerade dieser explizite Schulunterricht, wenn man den nicht sehr stark anpasst, ist eigentlich gar nicht das, was kleine Kinder oder junge Kinder besonders gut können. Das ist eben, dann haben wir wieder diese Talentfrage, dann, ja. Sprachenlernen, unser menschliches Sprachlernvermögen ist eben ja gar nicht unbedingt darauf, auf sowas wie Fremdsprachenunterricht ausgelegt. Das ist ja der Versuch, sozusagen von außen diesen Prozess irgendwie zu beschleunigen, ihn zu kanalisieren, ihn zu lenken und so weiter. Wie gesagt, der erfolgreichste Spracherwerb, wenn man jetzt an dem erreichten Niveau das sozusagen messen will, der in der Biografie des Menschen typischerweise stattfindet, findet in einem Alter statt, wo wir all diesen Dingen nicht zugänglich sind. Wir können keine grammatischen Regeln verstehen, wenn wir 2 sind. Wir können sowieso nicht lesen und schreiben. Niemand erklärt uns die Regeln unserer Erstsprache. Unsere Eltern oder wer auch immer die Bezugspersonen sind, können die ja selber nicht erklären. Das muss auch nicht sein. Das ist ja das Irre, dass eigentlich gerade das relativ ressourcenschonende, automatische Funktionieren unserer Erstsprachen ohne dieses explizite Regelwissen auskommt. Man kann ja eine Sprache sehr, sehr gut sprechen können, ohne jemals unterrichtet worden zu sein in den Strukturen der eigenen Erstsprache. Ja. Trotzdem kann man die sprechen. Es gibt ja auch Sprachen, die nicht geschrieben werden und so weiter. Keine Schulsysteme sind. Trotzdem würde man sagen, natürlich gibt es Muttersprachler oder Erstsprachler dieser Sprachen. Die können die.
Ja, daran merkt man, das finde ich interessant, wie sehr man in seinem Denken verhaftet ist, wie Sprache gelernt wird und wie es doch eigentlich funktionieren sollte. Schnapp dir ein Buch, lest dir die Regeln durch, kloppt dir die Vokabeln rein und fertig. Aber Sie sagen ja völlig zu Recht, naja, für ein 2-3-jähriges Kind kannst du das ja logischerweise alles vergessen. Und trotzdem kann dieses Kind nachher vielleicht wunderbar sogar so eine schwierige Sprache wie Finnisch oder was auch immer.
Trotzdem oder gerade deshalb.
Oder ja, gerade genau. Deshalb, genau. kommen wir noch zu einem anderen interessanten Themenfeld in diesem Zusammenhang, nämlich Zuwanderung und Sprache. Welche Rolle spielt Muttersprache für Zuwanderer hier in Deutschland oder auch umgekehrt? Damit will ich so ein bisschen auf den Anfang unserer Diskussion auch zurückkommen, auf die Emotionalität, die Identität, die Sprache auch ausmacht. Ist das gerade für Zuwanderer auch ein ganz wichtiges Element, weil sie natürlich erstmal in einem sehr fremden Umfeld sind?
Ja, vor allem ist ja die Sprache, die man spricht und die Sprachkenntnisse, die man hat und die man mitbringt, sozusagen nicht einfach ablegbar wie so ein Mantel. Man hat bestimmte Sprachkenntnisse und ein bestimmtes Potenzial, was man da mitbringt, das hat man halt, ja. Und alles andere, was man sozusagen an einem neuen Ort wieder dazulernen muss, das kommt natürlich erst langsam dazu. Also die Erstsprache, die man mitbringt, die ist die, die einem zunächst mal zur Verfügung steht. Und dann kommt es zum Beispiel darauf an, wie groß so eine Community ist, ob man an dem neuen Ort auch andere findet, die gleiche Sprache sprechen, oder ob man sehr isoliert irgendwie lebt, ob man damit tatsächlich viel oder wenig auch außerhalb der Kerngruppe, der Familie beispielsweise anfangen kann. Das ist natürlich sehr unterschiedlich.
Aber würden Sie auch die These unterstützen, die man ja häufig in Deutschland auch hört, dass Zuwanderern sehr wohl geraten wird, möglichst schnell, möglichst gut Deutsch zu sprechen, um sich einfach hier zurechtzufinden und auch ein Dazugehörigkeitsgefühl zu erleben?
Sicher. Also das würde ich natürlich unterstützen, genauso wie ich das meiner eigenen Familie raten würde, wenn ich jetzt irgendwohin emigrieren würde. Ja, natürlich ist das irgendwie eine sehr sinnvolle Angelegenheit, zu versuchen, so gut und so viel wie möglich die Sprache derer zu lernen, die da noch so um einen rum leben. Klar, sonst hat man wenig Chancen, an bestimmten Prozessen teilzunehmen, weil Bildung ist das Erste, was einem sofort einfällt, aber natürlich auch Arbeitsleben und so weiter. Das würde ich auf jeden Fall so sehen, ja.
Und würden Sie auch die These stützen, dass es auch der deutschen Gesellschaft gut zusteht, die Zuwanderer dabei zu unterstützen? Denn das ist natürlich auch eine politische Diskussion, wie viel Zuwanderung wir brauchen und so weiter. Auf das Feld will ich jetzt gar nicht, sondern ich muss mich ja nur in Krankenhäusern umgucken oder mit einem Taxi fahren oder wie auch immer, um zu merken, ja, hier gibt's viel Zuwanderung und ich finde es ja auch schön, wenn ich mich mit denen Damen und Herren dann auch vielleicht auf Deutsch unterhalten kann. Also es ist auch in meinem Interesse in gewisser Weise, oder?
Sicher, ganz genau so ist es, ja. Also natürlich sollte man das irgendwie anregen, natürlich sollte man das unterstützen. Das tut man ja heutzutage auch mehr, als es vielleicht in vergangenen Jahrzehnten der Fall war. Absolut. Wir müssen uns hier irgendwie gut verständigen können und das ist ja keine Konkurrenz. Also es sollte jedenfalls im Idealfall keine Bedrohung sozusagen für die anderen Sprachen sein. Was wir sicher noch mehr lernen müssen hier als Einwanderungsgesellschaft ist, dass wir verschiedenen Varietäten des Deutschen begegnen, die uns vielleicht noch nicht so vertraut sind. Also dass beispielsweise erwachsene Sprecher, wenn sie Deutsch als neue Sprache lernen, genau wie bei allen anderen Sprachen, typischerweise einen Akzent zurückbehalten, das ist sehr, sehr normal. Ja, daran müssen wir uns ein bisschen gewöhnen. Verschiedene Akzente, die aus anderen Sprachen herrühren, im Deutschen einfach auch als immer normaler hinzunehmen und uns da mit vertraut zu machen, dass es da auch neue Varietäten gibt des Deutschen sozusagen, nicht nur die Dialekte, an die wir uns vielleicht, die wir kennen, sondern eben auch solche Varietäten des Deutschen.
Ich weiß, wenn ich das richtig nachgelesen habe und mich richtig über Sie informiert habe, dass Sie auch mal im Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit Pflegekräften ein Projekt durchgeführt haben, Spracherwerb und so weiter. Vielleicht können Sie uns davon mal kurz berichten, was Sie auch für Erkenntnisse daraus gewonnen haben.
Noch nicht viele, weil das gerade erst angefangen hat. Das ist tatsächlich nicht etwas, was in der Vergangenheit liegt, sondern was wir gerade anfangen hier mit Pflegekräften, die wir untersuchen, international zusammengesetzte Pflegeteams. Ja, das ist ja ein Berufsbereich, in dem sehr viel Personen aus dem Ausland tatsächlich auch aktiv rekrutiert werden, die bestimmte Deutschkenntnisse tatsächlich bei ihrer Einreise schon nachweisen müssen, aber natürlich deren Deutscherwerb sich hier auch weiterentwickelt. Wir haben mehrsprachige Ärztinnen und Ärzte und eben Pflegekräfte. Und das ist genauso ein Bereich, wo wir uns ein bisschen auch daran gewöhnen müssen, dass eben nicht nur in Anführungsstrichen der Taxifahrer und der Postbote eine Varietät des Deutschen sprechen, an der wir sofort merken, okay, der war noch nicht immer hier oder das ist eine Person, die später Deutsch gelernt hat, sondern auch beispielsweise unsere Ärztin. Und trennen zu lernen zwischen Sprachkompetenz einer Sprachvarietät, die wir anhören, okay, das ist eine Zweitsprache für die Person und nicht ihre Muttersprache oder Erstsprache, und ihrer beruflichen Kompetenz, ja, das auseinanderzuhalten und nicht auf sowas reinzufallen wie, naja, also wenn diese Person so operiert, wie sie Deutsch spricht, dann möchte ich damit nichts zu tun haben. Das ist etwas, wo wir als Mehrheitsgesellschaft auch hin müssen, wenn wir diese Leute anwerben, wenn wir diese Leute brauchen und so weiter. Da ist ein Lerndesiderat oder eine Notwendigkeit auf beiden Seiten, würde ich sagen.
Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal auf die Menge an Sprachen zu sprechen kommen, die Sie zwischendurch auch mal erwähnt haben. Man schätzt, dass ungefähr derzeit 7000 Sprachen gesprochen werden. Davon eine große Anzahl, die einen sagen die Hälfte, die anderen sagen zwei Drittel, vom Aussterben bedroht sind. Sie haben eindrücklich geschildert, was auch Sprache, wie viel das für Identität bedeutet, was Sprache alles mitbringt. Vor dem Hintergrund, dass zwei Drittel oder die Hälfte oder wie viel auch immer vom Aussterben bedroht sind. In Ihren Ohren muss das doch schrecklich klingen, oder? Weil damit eben auch sehr viel verloren geht.
Klar, das ist irgendwie bedauernswert. Auf der anderen Seite ist es aber, es gehört irgendwie auch zu dem, was ich versucht habe zu skizzieren, der Normalität sozusagen unseres sprachlichen Handelns als Mitglieder von sozialen Gruppen, auch vielleicht als rationale Personen sozusagen. Wir versuchen schon, und diejenigen Sprachen zu lernen und auszubauen und beizubehalten, von denen wir was haben. Sprachkenntnisse, mit denen wir nur noch sehr begrenzt kommunizieren können, die dann in Konkurrenz geraten sozusagen. Die Leute geben ja nicht ihre Sprache auf und sprechen dann nicht mehr, sondern die wechseln zu einer anderen Sprache. Irgendwann sind alle Mitglieder einer solchen Sprachgemeinschaft zweisprachig und dann gibt es so Generationenmodelle und so weiter, wo man vorhersagen kann, dass irgendwann dann ein vollkommener Wechsel zu einer Sprache vorgenommen wird, die letzten Endes die größeren Lebenschancen eröffnet beispielsweise. Ja, wenn ich irgendwo Geld verdienen will, wenn ich irgendwo Bildung haben will und so weiter und dafür haben wir als Sprecherin gute Antennen, dann wenn dann eine bestimmte Sprache sozusagen diejenige ist, die mir das alles eröffnet und die andere nur noch eine ganz geringe kommunikative Reichweite mit meinen Nachbarn und meinen Großeltern hat, dann werden Sprecherinnen und Sprecher immer mehr zu der anderen übergehen. Das kann man kaum verhindern.
Ja. Jetzt komme ich auf das zurück, was ich zwischendurch mal so eingeworfen habe, aufs Plattdeutsche. Das wird ja häufig als eine Sprache, ich weiß gar nicht, ob man sie noch als Sprache bezeichnen kann oder ist es schon ein Dialekt oder das können Sie ja gleich vielleicht auch mal eben kurz aufklären. Aber von denen viele sagen, das ist so ein typisches Beispiel dafür, dass eine Sprache kurz vorm Aussterben ist. Ist das so?
Also es gibt natürlich, erstens bin ich keine Fachfrau dafür, das möchte ich mal ganz deutlich betonen hier. Ich habe Kollegen, die sich damit sehr viel besser auskennen. Aber ja, also wir sehen ja, also Dialekte insgesamt ist oder solche regionalen Sprachen, die irgendwie eine immer kleinere Sprachgemeinschaft haben, die typischerweise eher von älteren Personen gesprochen werden als von jungen und so weiter. Das sind Entwicklungen, die man auch da beobachten kann. Lassen Sie noch mal zurückgehen auf Dialekte beispielsweise. Das ist ja etwas, wo man sich auch immer fragen muss, welche Rolle spielt eigentlich das soziale Prestige, was solche Sprachen oder solche Varietäten haben. Die tatsächliche Nutzbarkeit, die wir irgendwie einschätzen, ist das eine. Und wie prestigereich bestimmte Sprachen sind, hat auch Einfluss darauf, wie wir uns sprachlich verhalten und wie viel Energie wir irgendwie in den Erwerb und Erhalt bestimmter Varietäten stecken, sozusagen individuell, aber auch als Gruppen. Ja. Und bei Dialekten kann man es, glaube ich, eigentlich sehr schön sehen, wie auch die, also zumindest in Deutschland hier, wie die Wertschätzung insgesamt eigentlich so eine Kehrtwende gemacht hat. Dialekte waren durchaus verpönt, wurden angesehen als beispielsweise in den Schulen als eine Sache, die Kinder benachteiligt. Die dialektsprechende Kinder, die in die Grundschulen kamen, wurden irgendwie als benachteiligt gesehen. Es gibt sogar Texte sozusagen, wo man einfach mal ausgetauscht hat, Dialektsprecher mit Deutsch als Zweitsprachesprecher. So ein bisschen die gleiche Haltung, wo wir heutzutage sagen, ja, die haben schlechtere Bildungssprachen, die sind irgendwie benachteiligt, die mehrsprachigen Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen und so. So eine ganz ähnliche Haltung hat man eigentlich den dialektsprechenden Kindern mal entgegengebracht. Noch in der Nachkriegszeit war das so. Jetzt hingegen werden Dialekte irgendwie als ein wertvolles kulturelles Erbe gesehen. Es gibt Programme zur Revitalisierung, das gilt auch für das Plattdeutsche. Man versucht irgendwie das wieder populär zu machen. Es gibt Unterrichtsmaterialien. Man versucht das irgendwie, das hat sich wirklich gewendet. Ja? Die zweisprachigen Kinder, das sind jetzt diejenigen, denen man irgendwie, die man potenziell als einem bestimmten Risiko ausgesetzt und sowas wahrnimmt. Ob das eigentlich gerechtfertigter ist, als es damals mit den Dialektsprechern war, das weiß ich gar nicht. Ja? Auf eine Art ja, auf eine andere Art vielleicht auch nicht. Denn es hat wirklich viel auch damit zu tun, welches Prestige wir bestimmten Varietäten zuschreiben. Und das ist, glaube ich, bei den Dialekten hat sich das geändert.
Aber man versucht tatsächlich, ich habe gesagt, dass etwa die Hälfte oder zwei Drittel, sagt man, vom Aussterben bedroht sind. Das versucht man zu stoppen, wenn ich es richtig verstehe. Da versucht man noch die eine oder andere Sprache zu retten.
Ja und nein. Also solche Revitalisierungsprogramme gibt es auch für Sprachen. Es gibt vor allem große Dokumentationsbemühungen, sodass man sagt, wenigstens will man es sozusagen, bevor es ganz verschwindet, irgendwie nochmal auf Tonband bannen und analysieren und transkribieren und so weiter. Irgendwie als Rettungsversuch, wieso nicht Rettungsversuch, aber als Archivierungsversuch, sagen wir mal. Ja, sodass es irgendwie als Erbe der Menschheit, dass es eine bestimmte Sprache mal gab, nicht komplett verloren geht. Ja, aber ob man tatsächlich eben Sprachgemeinschaften davon abhalten kann, das zu tun, was für sie selber nützlich sind, nur weil wir es schade finden, dass eine bestimmte Varietät oder eine bestimmte Sprache verschwindet, das ist ja gar nicht so eine einfache Entscheidung. Ja, die Lebenschancen von Leuten, die diese Sprachen sprechen, die sich irgendwie entscheiden, zu einer anderen Sprache überzugehen, das ist ja meistens nicht grundlos.
Zumal, Sie haben ja selber gesagt, dass das Englische halt immer stärker auf dem Vormarsch ist, aus guten Gründen im Übrigen ja auch und mit vielen Vorteilen für diejenigen behaftet, die gut Englisch sprechen. Das hat dann ja fast zwangsläufig zur Folge, dass andere Sprachen so langsam aber sicher in den Schatten treten.
Ja, wir sind einfach rationale Menschen. Auch Kinder sind das ja schon. Die sehen doch, wie viel Englisch sie umgibt. Kein Wunder, wenn ich Englisch und Französisch in der Schule lernen muss, dass es mir irgendwie so vorkommt, als sei Englisch, da kann man Französischlehrerin sagen, was sie will, offensichtlich irgendwie für das, was ich an sozialen Dingen mitkriege, an Serien, die ich gucken kann, an sozialen Netzwerken, die ich bespielen kann und so weiter, eine größere Rolle spielt. Da kann man sagen, was man will. Sowas kriegen auch junge Leute schon mit. Das ist die Macht der Fakten und das gilt auch für aussterbende Sprachen oft. Und diese Fakten sind noch viel zwingender eigentlich, wenn ich meinen Lebensunterhalt verdienen will oder irgendwie die andere Sprache brauche, dann werde ich die lernen und dann wird die wichtig für mich werden und dann werde ich mich dahin bewegen sprachlich. Das ist ja auch nicht falsch, dass es so ist.
Apropos wichtig, Sprache ist ein wichtiger Teil unserer individuellen Identität, das war schon immer so. Und das gilt aller Voraussicht nach auch rund um den Globus. Das Englische ist immer stärker auf dem Vormarsch. Diese Beobachtung machen sicherlich viele von Ihnen. Und Fakt ist auch, dass sich Vielsprachigkeit auszahlt, beispielsweise auf Reisen, in Ihrem Beruf oder auch in der Wissenschaft. Fremde Sprachen, sagt Frau Dimroth, sind keine Bedrohung. Sie bedrohen nicht unsere eigene Sprache. Nutzen Sie also auch Sie vielleicht den Tag der Muttersprache am 21. Februar, um über Ihre Muttersprache, aber auch über die Vorteile der Vielsprachigkeit nachzudenken. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Vielen Dank, Frau Dimroth.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
Umdenken, der Podcast der Universität Münster.